Vor gut einer Woche unterzeichnete Russlands Präsident Putin die völkerrechtswidrige Annexion weiterer Teile der Ukraine. Was bedeutet das für die Weltkarte und den seit Monaten andauernden Krieg in der Ukraine? Sprechen wir darüber mit Ulrich Lechte, FDP-außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag. Guten Tag, Herr Lechte.
Guten Tag, Herr Giuliano.
Herr Lechte, haben sich nun die Rollen vertauscht? Führt jetzt die Ukraine Krieg gegen Russland?
Nein, das definitiv nicht. Es ist nach wie vor ein Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine gewesen. Die Ukraine versucht derzeit lediglich, die von Russland annektierten Gebiete zurückzuerobern, was ihr gutes Recht ist. An der völkerrechtlichen Situation hat sich auch mit einer Unterschrift von wem auch immer, in dem Fall des russischen Präsidenten, nichts geändert. Die Gebiete Donbass, Luhansk sowie die Krim gehören nach wie vor völkerrechtlich der Ukraine. Und Putin selber hat die Krim, die ja bisher quasi akzeptiert wurde, dass Russland die sich einverleibt hatte, wieder mit auf den Spieltisch gelegt, auf den Pokertisch. Und ich bin völlig dabei, dass die Ukraine so lange mit Russland sich auseinandersetzen wird, bis die Gebiete wieder vollständig zurückerobert sind.
Das heißt, diese Annexion, die jetzt unterzeichnet wurde von Präsident Putin, nehmen Sie emotionslos zur Kenntnis?
Emotionslos nicht. Ich bin bloß immer wieder überrascht, was für ein Schmierentheater da der Weltöffentlichkeit geboten wird. Als Mitglied des Weltsicherheitsrates verschiebt Russland einfach hier die Landkarte zu seinen Gunsten. Und das in einer Situation, wo die russische Armee gerade Gebietsverluste wieder hinnehmen muss und die ukrainische Armee auf dem Vormarsch ist. Sowas hat man auf der Welt noch nicht gesehen. Und man kann das Theaterspiel noch so groß aufziehen und im Kreml und mit allen möglichen Soldaten im Hintergrund und mit freudestrahlenden Gouverneuren. Aber das ist ein Schmierentheater und bleibt eins.
Ändert sich nun etwas im Krieg? Könnte es beispielsweise Putin jetzt sehen als einen Angriff auf sich selbst, wenn die Ukraine weitere Gebiete zurückgewinnt, und könnten dann beispielsweise atomare Mittel zum Einsatz kommen?
Die Gefahr des atomaren Mittels bestand seit dem 24.02. Putin hat gleich zu Beginn auch sein Atomwaffenarsenal mit in die in das Spiel eingebracht und das auf den Tisch gelegt. Aber ganz offen gesagt, wir leben mit dieser Sache schon seit über einem halben Jahr. Niemand hätte gedacht, dass die Ukraine so erfolgreich sein kann, dass die russische Armee so schwach ist. Und Putin hat spätestens mit der Teilmobilisierung in Russland zugeben müssen, dass sein Plan gescheitert ist. Verbündete von ihm ziehen sich zumindest sprachlich immer weiter zurück, auch in ihrer Unterstützung. Und Putin ist offensichtlich verzweifelt, dass er zu solchen Schmierentricks greifen muss. Das ist hinzunehmen. Wir können nur hoffen, dass der Zustand, den wir nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945 und dem Ende der kriegerischen Auseinandersetzung im Pazifik erreicht hatten, dass niemand mehr Atomwaffen eingesetzt hat, auch weiterhin so bleibt. Aber ich kann mir das definitiv nicht vorstellen, dass Putin so verrückt geworden ist, dass er zu solchen Mitteln greift. Was soll er denn angreifen? Soll er die besetzten Gebiete, die er gerade völkerrechtswidrig annektiert hat, mit Atomwaffen beglücken? Oder soll er tatsächlich Atomwaffen in der Ukraine einsetzen? Die Weltgemeinschaft müsste darauf reagieren. Und ich hoffe, dass auch er nicht bereit ist, wegen dieser Geschichte in der Ukraine den Dritten Weltkrieg zu beginnen.
Und momentan sieht es ja noch nicht danach aus. Wir sehen jetzt gerade in den Tagen und in den Wochen, wie die Ukraine fast täglich neue Gebiete zurückerobert. Wäre das jetzt nicht gerade ein Grund, jetzt schwere Waffen, Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern, gerade nach dieser völkerrechtswidrigen Annexion?
Deutschland hat sich an allen Waffenlieferungen bisher beteiligt und hat sehr viel geliefert. Auch Kampfpanzer stehen immer wieder in Diskussion. Ich persönlich würde die Lieferung von Kampfpanzern unterstützen. Dennoch ist bisher ist immer so gewesen, dass man sich in der Gemeinschaft der westlichen Staaten abgestimmt hat. Insofern es zu einer Übereinkunft kommt, dass Kampfpanzer auch von den Partnern geliefert werden. Ich denke hier an die USA, ich denke hier an Frankreich, ich denke an Großbritannien und an andere Staaten, dann sind wir dazu sehr wohl bereit. Im Bereich des Ringtausches haben wir die Partner ja auch unterstützt in der Lieferung von alt-sowjetischem Gerät, wo auch Panzer dabei gewesen sind. Wir selber liefern jetzt 50 Dingos als gepanzerte Fahrzeuge. Die Diskussion um die Marder ist nicht abgeschlossen. Und auch dem Bereich von Fuchs-Einsatzfahrzeugen, die auch für den Sanitätsdienst zum Beispiel herangezogen werden könnten, läuft die Diskussion. Ansonsten ist Deutschland mit der Panzerhaubitze an vorderster Front unterwegs gewesen, zusammen mit unserem Partner in den Niederländern. Wir haben auch weitere Artilleriewaffen geliefert, wir haben Raketenwerfer geliefert, das ist ja alles bekannt. Und ich bin auch da aufgeschlossen, dass wir da weiter liefern. Wer weiß, wie lange dieser Krieg noch dauert. Die Ukraine ist unser Partner, ist Partner des Westens und wir sind diejenigen, welchen die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit und Demokratie in ihrem Land unterstützen müssen. Und ob das dann auch irgendwann in Kampfpanzern endet, wird man sehen. Das ist etwas, was auf der höchsten Ebene, auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs vereinbart werden muss.
Und dieses Argument oder fast diese Ausrede der internationalen Absprache, die gibt es ja schon seit Wochen, aber seit Wochen ändert sich nichts. Gibt es diese Gespräche überhaupt?
Naja, Sie wissen ja, dass Deutschland zum Beispiel mit dem Gepard einen Luftabwehrpanzer geliefert hat, der auch sehr gut zum Einsatz gekommen ist, auch jetzt gerade in den letzten Wochen in den Gebietsrückeroberungen. Wenn wir Iris-T liefern, ist die Möglichkeit gegeben, den Luftraum in der Ukraine auch wieder von der Ukraine selber her zu beherrschen. Und dann kann man zum Beispiel auch über die Lieferung von den MiG-Staffeln, die ganz am Anfang des Krieges mal zur Debatte standen, nachdenken, weil es dann ja auch Sinn macht. Im gleichen Atemzug muss die Ausbildung an entsprechenden Gerätschaften stattfinden, die Trainings, die auch von den Partnern ja durchgeführt werden. Ich kann da und will da jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber am Ende wird es darauf hinauslaufen müssen, dass wenn der Krieg sich noch längere Zeit hinzieht, dass der Westen auch modernste Waffensysteme liefert, weil dann schlicht und ergreifend nichts mehr aus Sowjetzeiten sich in Europa befindet.
Mehr Lechte, kurz noch zum Schluss. Sie haben jetzt aufgezählt, inwieweit Deutschland gerade der Ukraine gerade militärisch hilft. Das heißt, Sie würden die Kritik, die ja auch gerade viel aus Ihrer Fraktion und von Kolleginnen und Kollegen Ihrer Fraktion kommen, dass Deutschland zögerlich sei, dieser Kritik würden Sie nicht zustimmen?
Im Bereich der Kampfpanzer sind wir das mit Sicherheit und ich weiß, auf welche Anmerkungen Sie hinaus wollen, nämlich die von der Kollegin Strack-Zimmermann. Ich habe volles Verständnis für Frau Dr. Strack-Zimmermann und bin auch mag sie als Kollegin sehr, sehr gerne und unterstütze sie auch in ihrem Ansinnen. Es ist gut, dass wir das vorbringen, dass der Kanzler weiß, dass die FDP, aber auch die Grünen in diesem Bereich anderer Meinung sind als seine eigene Partei und dass wir es unterstützen würden als Koalitionspartner, wenn Deutschland sich tatsächlich in der Lieferung von Kampfpanzern beteiligen würde. Mir wäre es aber sehr, sehr wohl, weil das auch immer schon so Teil des westlichen Bündnisses gewesen ist, und sei es in der EU oder in der NATO, dass man übereinstimmend solche Dinge macht und dass es dort nicht nach dem Motto geht, die einen können dies, die anderen können das, sondern dass es gemeinsam kommen muss. Ob dann am Ende Deutschland Leopard 2 liefert oder die Amerikaner ihre Abrams, wer sich dann in welchem Bereich besonders engagiert, das muss man miteinander abstimmen. Grundlegend ist, dass wir finanziell und mit allem, was wir können, auch in der Allianz die Ukraine unterstützen und dass es so möglich war, dass die Ukraine bis zu dem Punkt, an dem wir heute sind, gekommen sind und niemand hätte gedacht, dass wir es schaffen können, Russland zurückzuwerfen. Und das ist eigentlich ein hervorragendes Signal für unser eigentliches Wertebündnis.
Sagt Ulrich Lechte, FDP-außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion im Bundestag, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Lechte, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, vielen Dank, Herr Giuliano, dass Sie erneut mit mir Kontakt aufgenommen haben.